Dankeschön. Ihr Lieben, ich freue mich ganz arg, dass ich hier sein darf. Könnt ihr mich da hinten verstehen? Bin ich laut genug? Ich kann auch lauter schwätzen, ist kein Problem. Ich wünsche uns heute Abend, dass ihr mit mir ab morgen das Gleiche sagen könnt. Herr, ich freue mich über jeden Tag, den ich mit dir leben kann. Und ich weiß, wenn ich daneben hau, du fängst wieder mit mir an. Heute Abend werden wir erleben, dass es für den lebendigen Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Jetzt gucke ich so rum und ich sehe, die meisten unter uns, und wahrscheinlich alle, sind sehr, sehr brave Menschen. Und ich glaube, die wenigsten hatten irgendwas mit der Polizei zu tun. Aber das hole ich euch zuerst mal auf mein Niveau runter. Seid ihr bereit mitzugehen? Ich hole euch auf mein Niveau runter. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt die Augen zumachen, ihr könnt mich auch angucken. Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Gefängnis. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Zelle. Und ich besuche euch. Und ich sehe, wie sieht denn deine Zelle aus? Die Wände, da blättert schon die Farbe ab. Die Gitterstäbe, die sind sowas von schmutzig und sowas von marode. Und der Fußboden, katastrophal. Und ich sage zu dir, mach dir keine Sorgen, morgen komme ich wieder. Und dann bringe ich einen Topf Farbe mit. Und dann streiche ich deine Zellenwand in lila blassblau. Die Gitterstäbe schmögle ich schön ab. Mach eine Rostschutzfarbe drauf. Danach tue ich sie mit schwarzer Lackfarbe streichen. Den Fußboden tue ich schmirgeln. Den Fußboden tue ich glätten. Ich tue ihn versiegeln. Sagst du mir dann, Wilhelm, Dankeschön. Das war der Traum meines Lebens. Was ist denn dein Traum? Dass endlich einer kommt mit einem richtigen Schlüssel und der macht die Zellentüre auf und du kannst rausgehen in die Freiheit. Ich war vor einem halben Jahr war ich in Karlsdorf vom CVJM. Kennt ihr CVJM? Da war eine riesen Jugendveranstaltung mit 1700 jungen Menschen. Und hinterher hatte ich Gespräche und immer wieder hörte ich, weißt du, Wilhelm, ich bin so froh, wenn ich endlich 18 Jahre alt bin. Dann kann ich endlich tun und lassen, was ich möchte. Wer hat auch so gedacht, komm, Hände hoch. Ah, das sind die Mutigen, gell? Und dann sind diese jungen Menschen 18 Jahre alt und sie können nicht mehr tun und lassen, was sie möchten. Der eine ist gebunden an Marihuana, der andere ist gebunden an Alkohol, ein anderer ist gebunden an Pornografie und die meisten sind gebunden an ihr Smartphone. Kennt ihr das? Die Leute, die laufen ja so durch die Gegend und sehen ja schon nichts mehr. Früher lag die Bibel auf dem Nachttisch. Heute liegt oftmals das Smartphone auf dem Nachttisch. Da schaut man aber nicht die Bibel an, sondern man schaut zuerst mal, habe ich eine Nachricht bekommen. Herr, ich freue mich über jeden Tag, den ich mit dir leben kann. Und ich weiß, wenn ich daneben hau, du fängst wieder mit mir an. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich euch erzählen, wie kommt es denn überhaupt zu einem Buch mit dem provokanten Titel Der Bibelraucher? Wer von euch kennt Facebook? Seid mutig, komm. Ah, das sind doch einige, gell? Ich bin auch so ein Facebook-Junkie. Ich tummle mich immer wieder auf den christlichen Seiten rum und manches Mal gebe ich auch so meine Kommentare. Kennt ihr die Zeitschrift IDEA? Und da schreibe ich viele, viele, viele Berichte. Und eines Tages ruft mich Idea an, dürfen wir über sie ein Porträt machen? Ich sage, ja, schreibt. Und am 17. Mai 2017 war auf der letzten Seite von Idea ein Porträt. Ein wunderschönes, braves Foto, der Wilhelm mit der Gitarre. Und die Überschrift war, und er rauchte die Bibel bis zu Matthäus. Und die Christenheit war gespalten. Die einen, die fanden das gut als Zeugnis, hallo miteinander, ich habe euch noch gar nicht gesehen, die fanden das gut als Zeugnis, die anderen, die mehr Konservativen, die sagten, wie kann man so etwas schreiben? Das ist ja furchtbar. Und der SCM-Verlag, kennt ihr den? Hänseler Verlag, Alter, bekam diesen Disput mit. Und da rief mich der Big Boss vom Hänseler Verlag an, Herr Bunz, können Sie sich vorstellen, ein Buch zu schreiben? Sag ich, nö. Wisst ihr, ich habe nur 7 Schuljahre. Mein letztes Zeugnis war Mathematik, ein Strich, Deutsch, ein Strich, die ganzen Fächer, ein Strich. Und drunter stand, der Schüler Bunz konnte nicht benotet werden, weil er nicht mehr da war. Ich kenne mich mit Grammatik nicht aus. Wenn ich schreibe, dann habe ich in jeder Zeile mindestens 5 Fehler drin. Ich ein Buch schreiben niemals. Sagt der Herr Bunz, das ist gar kein Problem. Ein normaler Autor wie Peter Hane oder Parzani, die haben auch einen Lektor an der Seite. Wir geben Ihnen 3 Lektoren an die Seite. Jetzt haben wir das Buch geschrieben und ich dachte, na gut, na verkaufen halt 1.000 oder 2.000 Stück und dann ist das Thema ausgelutscht. Jetzt sind wir inzwischen bei der 7. Auflage und Hörbuch und es läuft immer noch weiter und die Leute wollen hören, was der lebendige Gott tut in Menschen. Ulm kennt ihr alle, gell? Da bin ich geboren. Ich bin ein waschechter Ulmer. In Wieblingen geboren und als meine Mutter merkte, dass ich schwanger ist, sagte sie, nee, ich will dieses Kind nicht haben. Ihr könnt machen mit dem Kind, was ihr wollt. Ich werde es nicht füttern, ich werde es nicht wickeln, ich werde nichts mit dem Kind machen. Macht mit dem Kind, was ihr wollt. Entweder ihr lasst verrecken oder ihr kümmert euch drum. Meine Mutter hat es wahr gemacht. Sie hat mich nicht gewickelt, sie hat mich nicht gefüttert, sie hat mich nicht gebadet. Meine kleine Schwester mit 3 Jahren, die Bärbel, meine kleine Schwester, die hat mich versorgt, so wie sie es gewohnt war, ihre Puppen zu versorgen. Ich sage euch, Jahre später hatte ich ein Riesenproblem. Herr, ist es wirklich wahr? Kann es sein, dass mich meine Mutter nicht versorgt hat? Meine Mutter nahm mich unter den Arm, weil ich so geschrien habe, und sie hat mich rausgetragen und aufs nächste Feld gegangen und hat mich in so einen Feldgraben reingelegt, in Wieblingen, und sie ging weiter. Und ich betete und sagte, Herr, ich habe die Erfahrung gemacht, egal was ich dich frage, ich finde in deinem Wort die Antwort. Ich sag dir, wenn du Fragen hast an den lebendigen Gott, dann geh in sein Wort hinein. Das ist die Wahrheit. Und ich sagte, Herr, ich möchte wissen, stimmt es? Hat mich meine Mutter ausgesetzt? Stimmt es? Hat mich meine Mutter aufs Feld geworfen? Stimmt es? Hat mich meine Mutter nicht gewickelt? Und ich habe was gemacht, was ich normalerweise nie tue. Ich machte die Bibel fest zusammen und habe die Bibel einfach so aufgeschlagen. Wusch! Das soll die Antwort sein. Und ich fragte den Herrn, wie war es bei meiner Geburt? Und ich fange an zu lesen. Bei deiner Geburt war es so. Mir ist hier der Schalter ausgefegt. So gründlich in Hesekiel Kapitel 16 ab Vers 4. Bei deiner Geburt war es so, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben. Man hat dich nicht in Windeln gewickelt, sondern du wurdest achtlos aufs Feld geworfen. So elend war dein Leben und ich, der lebendige Gott, ging an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blute liegen und dann setzte ich meinen Namen ein und ich sprach zu dir, Wilhelm, du sollst leben. Ist das enorm? Wie genau das Wort Gottes ist, ich sag's euch, am liebsten würde ich heute Abend nur einen Vortrag darüber halten, wie gründlich das Wort Gottes ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du zu Hause noch keine Bibel hast, lass bloß den Bibelraucher liegen und kauf dir eine Bibel. Das ist mir viel, viel wichtiger. Ich wurde gefunden. Ich kam ins Krankenhaus. Ich war 7 Monate, kennt ihr das Bethesda-Krankenhaus? Ich war 7 Monate im Bethesda-Krankenhaus. Ich war vor einigen Wochen in Blaustein. Kennt ihr Blaustein? Da habe ich auch so einen Abend gehalten wie hier. Und da saß ganz vorne eine Bethesda-Schwester. Total verrunzeltes Gesicht. Die war mindestens schon 90 und drüber. Aber in Uniform, weißt du, so mit Tracht. Und ich komme rein und die Frau weint und weint und weint und weint. Denke ich, ach, ist das aber armes Herzele. Warum weint sie denn so? Ich halte meinen Vortrag und sie weint noch mehr. Denke ich, was hat sie denn? Sie ist ja furchtbar, die beruhigt sich ja gar nicht mehr. Bin hinterher zurückgegangen, sage ich, Schwesterle, was ist denn auch los mit dir? Ich sehe dich den ganzen Abend weinen. Da sagt die zu mir, ach, mein Helmele, mein Helmele. Wisst ihr, wann ich den Namen das erste Mal gehört habe? Wo ich ganz klein war. Man sagte zu mir, Helmele. Und dann stellt sich raus, sie sagt mir, weißt du, als dich der Krankenwagen gebracht hat zu uns ins Bethesda-Krankenhaus, war ich die junge Schwester, die dich 7 Monate aufgepäppelt hat. Stellt euch das mal vor. Boah, mir hat schier der Schalter ausgefegt. Entschuldigt bitte meine Sprache, ich habe immer noch nicht gelernt, wie man sich normal ausdrückt. Die Ärztin sagte meinem Vater, Herr Bunz, ihr Sohn hat abgeflachtes Normverhalten. Habt ihr schon mal sowas gehört? Abgeflachtes Normverhalten. Ihr Sohn reagiert nicht normal. Ihr Sohn hat kein Schmerzempfinden. Ich habe mich, kennt ihr noch die alte Gitterbettler mit den Stäbeln? Da habe ich mich festgekrallt und habe meinen Kopf so lange gegen die Bettlatte geknallt, bis mir die Suppe runterlief. Und ich habe nichts gespürt. Die Ärztin sagt, Herr Bunz, es wäre gut, wenn Sie keine anderen Kinder hätten. Denn dieses Kind wird Sie Ihr Leben lang auf Trab halten. Mein Vater sagte mir, Jahre später, sagt er, weißt du, Helmi, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle durchleben. Ich glaube, mein Vater war damals noch nicht gläubig, ich glaube, ich hätte dir bei der Geburt den Hals umgedreht. Mein Vater versuchte, mich normal zu erziehen. Es ging nicht. Ich kam in die Schule. Bei der Einschulung fragt die Lehrerin, was wollt ihr denn später werden? Was willst du später werden? Was willst du machen? Weiß nicht. Okay. Die eine sagte Krankenschwester, die andere sagte Stewardess. Heute heißt er Flugbegleiterin, gell? Die andere war Kindergärtnerin. Die Männer Polizeibeamter, Feuerwehrmann, Pilot, Urwalddoktor. Und Wilhelm, was möchtest denn du werden? Und ich lächle sie an, sage Frau Bauer, ich werde Gangster. Ist es normal, dass ein Kind mit 7 Jahren den Traumberuf hat, Gangster zu werden? Ist das normal? Ist das normal? Nee, gell? Was war dein Traumberuf? Kenne ich nicht, kenne ich auch nicht. Aber in einem war ich normal, wie ihr auch. Mal Handzeichen, wer liebt Indianergeschichten? Oh, da gehen die Hände hoch. Was ist denn die größte Beute eines Indianers? Das Kalb. Ich sag euch, ich liebte Mädchen mit Zöpfen. Und ich hatte in meiner Schultasche eine riesen Schere. Ich habe unter meinem Bett eine große Kiste gehabt. Und da waren blonde Zöpfe, braune Zöpfe, rote Zöpfe, schwarze Zöpfe. Bei meiner allerersten Lesung, die hatte ich im Verlag in Holzgerlingen. Und danach kommt eine ältere Dame auf mich zu und sagt, na Wilhelm, kennst du mich noch? Ich habe mir gedacht, da ist sicherlich mal was passiert. Und ich habe sie mir angeschaut, und das heißt, tut mir leid, ich kann mich an sie nicht erinnern, sagt sie, ich mich an dich umso besser. Und dann erzählte sie mir bei der Einschulung, da saß sie neben mir. Ist ja noch nicht schlimm. Ihre Mutter hat ihr erlaubt, dass sie sich die Haare wachsen lassen darf. Und zur Feier des Tages hat ihr die Mutter zwei wunderschöne Zöpfe geflochten. Nach Hause kam sie mit einer Kurzhaarfrisur. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, aber sagte sie, du, ist alles in Ordnung. Aber ich wollte den Schlingel noch mal sehen. Man merkte, man kann den Wilhelm nicht in der normalen Schule lassen. Man muss ihn in eine Einrichtung geben für behinderte und schwer erziehbare Kinder. Die Psychologen wussten nicht, was sie mit mir machen sollen. Und irgendwann rief mal in Falken, der Falkenends, da gibt es ein Schloss. Da rief das Schloss Kaltenstein an, das war damals ein Heim für behinderte, schwer erziehbare Kinder. Bringt uns den Wilhelm, wir werden mit ihm fertig. Wurde er nicht. Mein Vater hat sich inzwischen bekehrt. Mein Vater ging damals in Ulm in die Zionskirche. Wer kennt die Zionskirche? Der ging damals in die Zionskirche. Gläubiger Mann. Meine Stiefmutter, mein Vater hat wieder geheiratet. Meine Stiefmutter war vor der Ehe mit meinem Vater Liebenzeller Schwester. Das kennt ihr, gell? Mit Häubchen und Tracht war sie auf Missionsberg. Liebenzeller Schwester. Im Heim versuchten sie mich irgendwie zu erziehen. Hat nicht geklappt. Eines Tages heißt es, Wilhelm, du hast Besuch. Und ich dachte, na gut, mein Vater hat mich noch nie besucht. Von keiner Verwandtschaft hat mich jemals besucht. Wenn ich Besuch bekam, bekam ich Besuch entweder von Psychologen, von Psychiatern oder irgendeiner Frau vom Jugendamt. Und tatsächlich komme ich rein in den Besuchraum, da steht eine jüngere Dame da. Ich dachte, schon wieder eine vom Jugendamt, was will denn die? Und dann sagt sie, hallo, Wilhelm, ich bin's, deine Mutter. Boah, fiel mir sofort ein, was ich über meine Mutter gehört habe. Ich habe gehört, sie hat mich ausgesetzt. Ich habe gehört, sie hat mich weggeworfen wie Gammelfleisch. Und jetzt steht die Frau vor mir. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe gegenüber der Frau 0,0 Groll gehabt. Ich habe über meine Mutter nur gehört, deine Mutter war eine Schlampe, deine Mutter war eine Hure und es wäre besser gewesen, Wilhelm, du wärst im Straßengraben verreckt. Und jetzt steht meine Mutter vor mir. Und in meinem Herzen kam so eine Sehnsucht nach Familie. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe noch nie Familie gehabt. Ich weiß nicht, in Ulm war es früher so, ich weiß nicht, ob man es heute immer noch so macht. Wenn Mama und Papa spazieren laufen mit den Kindern, dann läuft da der Vater und da läuft Mutter und in der Mitte hat ich das Kind und man hebt das Kind so an der Hand fest. Kennt ihr das? Engele fliehen. Kennt ihr das? Ich sag's euch, ich wollte auch mal erleben, Engele flieg. Mich hat noch mit niemand was mit mir gemacht. Zu mir hat niemand gesagt, Wilhelm, ich hab dich lieb. Hast du es deinem Kind schon gesagt, dass du es lieb hast? Ist wichtig. Zu mir hat niemand gesagt, Wilhelm, das, was du jetzt gemacht hast, das hast du gut gemacht. Wollte ich auch haben. Wenn ich Mütter gesehen habe und Väter gesehen haben, Engele flieg, dann habe ich Anlauf genommen und habe in die Kinder reingetreten. Ich wollte es auch haben. Ich wollte auch geliebt werden. Und meine Hoffnung war, jetzt ist meine Mama da. Die nimmt mich jetzt mit. Ich darf auch Familie haben. Dann sagt man zu mir auch, Wilhelm, ich hab dich lieb. Ich sag euch was. Unsere Kinder haben unsere Liebe verdient. Wir dürfen eines nicht vergessen, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder. Sie kommen zwar, durch dich kam dein Kind, aber vom lebendigen Gott. Und das ist eine Gabe Gottes für uns, dass wir achtsam mit unseren Kindern umgehen. Und egal wie ein Kind ist, das Kind hat die Liebe der Eltern verdient. Wenn du ein Kind verändern willst, dann beginne, dein Kind zu lieben. Trotz der Grenzen, wo das Kind braucht. Sage deinem Kind, ich hab dich lieb. Und wenn das Kind was anstellt, ich hab dich lieb. Komm, wir bringen das miteinander in Ordnung. Ich habe 2 Söhne. Und von klein auf, seit meine Kinder denken können, wenn ich einen Fehler mache, dann sage ich Simon oder Benjamin, es tut mir leid, was ich falsch gemacht habe. Mein Kleiner mit 4, der Simon, sagt, Papa, komm, ich bete mit dir. Oh, Jesus, du hast das Bekenntnis gehört, in Jesu Namen. Heute haben meine Kinder, die sind groß, kein Problem, sich bei anderen Menschen zu entschuldigen. Wir Eltern müssen es vorleben. Wisst ihr, ich habe immer die Leute in der Kirche und meine Eltern habe ich immer als Vorbild genommen für die Christen. Ich wollte nicht so werden wie die Christen. Ich hatte von den Frauen hatte ich ein ganz komisches Bild über die christlichen Frauen. Christliche Frauen müssen mindestens 80, 85 Jahre alt sein. Schwarz gekleidet. Mit Halleluja-Knötchen. Und Kopftuch. Schon fast scheintot. Nur noch zu faul zum Umfallen. Nee, das war mein Bild. Weil diese Leute haben ständig an mir rumkritisiert. Kritisiere nicht deine Kinder, sondern leb ihnen vor, wie es richtig ist. Und die Kinder machen es den Eltern nach, stimmt das? Wie oft macht ein Junge dir was nach? Ist normal, die Eltern sind die Vorbilder. Ich ging zurück in mein Zimmer, habe meine Tasche gepackt und als ich zurückkomme in den Besucherraum mit meiner Tasche, sagt meine Mutter so, Wilhelm, und jetzt gehe ich wieder. Kennt ihr das Gefühl eines gebrochenen Herzens? Wisst ihr, was Gebrochenes hat sich? Da ist mein Herz gebrochen. Ich wurde wieder weggeworfen. Ich habe noch meiner Mutter nachgeschaut, wie es Richtung Bahnhof ging. Und dann habe ich mir befohlen, künftig keine Gefühle mehr zu haben. Könnt ihr das nachvollziehen? Keine Gefühle mehr haben. Warum will ich keine Gefühle haben? Da kannst du mir nicht mehr wehtun. Und die Psychologen sagten, seit diesem Tag war es so, wenn die mit mir redeten, als ob sie mit einem Gefrierschrank reden. Ich habe nichts mehr gefühlt. Ich werde oft gefragt, auch bei solchen Veranstaltungen, ja, aber als du damals dem einen, den du totgeschlagen hast, hast du nicht in dem Moment Reue empfunden? Sag ich, nein. Ich war eiskalt. Sie brachten mich in ein anderes Heim nach Bayern. Wir warten mit dem Wilhelm fertig. Wurden sie nicht. Eines Tages sagt der Erzieher, wir machen einen Test. Wir gehen mit unserer Wohngruppe, so 10, 12 Jungs, fahren wir nach Österreich auf einen Campingplatz. Da zelten wir, dem Würstchen braten, schwimmen. Mal schauen, wie die Jungs reagieren drauf. Es dürfen alle mitgehen, außer Wilhelm. Es sei denn, er ist in der Lage, sich einigermaßen normal zu benehmen. Das muss ich mir vorstellen, ich mich normal benehmen. Ich wusste nicht mal, wie man normal schreibt. Das bedeutet, kein Zopf mehr abschneiden. Katastrophe für mich. Ich hatte einen Spitznamen, der Blutbad-Willi. Weil ich habe es geliebt, mich zu schlägern. Ich habe nichts gespürt. Und ich habe einfach die Leute so lange gedroschen, wie sie geblutet haben. Ich darf niemand mehr schlagen. Ich muss höflich und freundlich sein. War ich noch nie im Leben. Und ich muss zur Schule gehen. Aber ich wusste, ich muss irgendwas machen, sonst komme ich da nicht raus. Und nach einiger Zeit sagte der Erzieher, Wilhelm, ich habe gesehen, du hast dich so bemüht. Du hast keinen einzigen Zopf abgeschnitten. Du hattest kaum eine Schlägerei. Du warst einigermaßen höflich und freundlich. Und du hast dich sogar manches Mal auch in der Schule sehen lassen. Wir nehmen dich mit. Und ich habe mir so in meinem kranken Kopf gedacht, du bist doch so blöd. Wenn du mich jetzt mitnimmst, dann siehst du mich nie wieder. Und soll ich euch was sagen? Er hat mich nie wieder gesehen. Wir sind nach Österreich gefahren. Ich hatte einen Kumpel, der wollte abhauen. Zelt aufgebaut und wir haben geplant, wie wollen wir denn abhauen? Dann sah ich etwas. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wer von euch verlegt ab und zu seinen Schlüssel? Seid mutig, komm. Hat nichts mit Demenz zu tun. Auch mein Erzieher hatte immer wieder seinen Schlüssel verlegt. Und das hat er gedacht, er ist besonders clever und lässt den Schlüssel im Zündschloss des Autos stecken. Ich sehe das, sage ich, Max, guck. Kannst du Auto fahren? Sagt er, nee. Wilhelm, du? Sag ich, nee. Aber ich habe gesehen, wie es mein Vater macht. Wir haben nachts geplant zu gehen. Wir haben noch dass man uns nicht hört, den Wagen aus dem Campingplatz rausgeschoben. Und irgendwie bekam ich den Wagen zum Laufen. Und der Wagen fuhr. Ich konnte gerade über das Lenkrad gucken. Ich bin gefahren von links nach rechts. Die Straße war ja frei. Und ich habe mich gefühlt so frei wie noch nie in meinem Leben. Und ich fahre so links und rechts und mein Kumpel sagt, ach Willi, Blaulicht. Weit weg kam Blaulicht. Ich dachte, die sind wegen uns unterwegs, die wollten von uns gar nichts. Und ich komme in Panik. Ich komme in Panik. Und ich suche die Bremse. Und ich finde die Bremse nicht. Und der Wagen wird immer schneller und immer schneller. Anstatt ich vom Gas runtergehe, dab ich noch mehr drauf. Und der Wagen wird immer schneller, 110, 120, 130. Und die Polizei kommt in der Vorfahrtsstraße reingefahren. Und ich knall dem Polizeiwagen frontal in die Fahrerseite. Der Fahrer war sofort tot. Der andere saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Ich hatte keinen Kratzer. Warum? Ich glaube, dass der Herr schon da seine Hände dazwischen hatte. Wir sind geflohen in den nächsten Wald, aber wo wollen Kinder hingehen? Wir wurden verhaftet und dann brachten sie mich in ein Haus, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Kennst du das? Meterhohe Mauern. Kennst du das? Hast du schon mal sowas gesehen? Meterhohe Mauern, wenn der Ulm fährst, Talfinger Straße, was ist auch sowas. Meterhohe Mauern, auf der Mauer. Kennt ihr das, so einen gerollten Draht? Kennt ihr das? Sowas gibt es auch in Stammheim. Und so eine Art Stacheldraht. Und in dem Draht drin sind so Plätzchen reingelötet. Und wenn da einer fliehen will und greift in den Draht rein, dann hackt er sich selber die Finger ab. Und da fiel mir mein Vater ein. Ich habe mit ihm gar keinen Kontakt gehabt, nichts, weißt du? Da fällt mir mein Vater ein. Mein Vater, habe ich gesagt, vorhin gläubig gewesen, ging in die Methodistenkirche. Und mein Vater sagte mir immer wieder, wo ich noch kleiner war, weißt du, Wilhelm, du musst dich zu Jesus Christus bekehren. Du musst dich bekehren. Du musst dein Leben ändern. Denn wenn du so weitermachst wie jetzt, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Ich dachte, Zuchthaus ist geil. Da werden Hasen gezüchtet. Oder Blumen gezüchtet. Oder Vögel gezüchtet. Aber als ich da reinfuhr, wusste ich, was mein Vater gemeint hat. Ich bekam damals 5 Jahre verschärften Kerker. Nach 2,5 Jahren wurde ich dann abgeschoben nach Deutschland. Verschärfter Kerker bedeutet, ich hatte zu meiner Strafe einen wöchentlichen Fasttag, ein wöchentliches hartes Lager und einmal im Monat einen P-Tag. Fasttag bedeutet, du kriegst eine halbe Scheibe Brot, ein Glas Wasser, das muss dir reichen für 24 Stunden. Geht noch. Hartes Lager bedeutet, die nehmen dir die Matratze aus der Zelle raus und du musst eine Nacht auf dem kalten, blanken Fußboden schlafen. Geht auch noch. Aber der P-Tag war katastrophal. P-Tag bedeutet damals Prügeltag. Immer an dem Tag, wo du deine Straftat begangen hast. Bei mir war es der 16. April. Jeden Monat am 16. kamen 2 Beamte in die Zelle rein. Und die haben mich geschlagen wie einen Hund. Der Grund war, dass ich nicht vergesse, warum ich im Gefängnis bin. Als ich da entlassen wurde, habe ich mir geschworen, nie wieder ein Gefängnis. Ich versuche, ein normales Leben zu leben. Mein Vater war bereit, mich aufzunehmen in seinem Haus. Der hat gebaut irgendwo, kennt ihr Unterelchingen? Der hat gebaut in Unterelchingen, hatte so eine Einliegerwohnung, sagt er, Wilhelm, bitte zur Familie keinen Kontakt, aber wenn du arbeiten gehst, wenn du nicht mehr kriminell bist, dann stelle ich dir meine Wohnung zur Verfügung da unten drin. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich war nicht mehr kriminell. Ich bin zur Arbeit gegangen, jeden Tag zur Arbeit. habe nichts mehr gedreht. Ich habe es geschafft, zu leben wie du. Nicht kriminell zu sein, weißt du? Ich war so stolz auf mich. Ich habe es geschafft, genau 14 Tage. Was ist passiert? Wisst ihr, ich habe seit dem Unfall immer wieder von dem Unfall geträumt. Wie ich in den Wagen reinknalle und dieser Polizist sich das Genick bricht. Und ich erzählte einem Arbeitskollegen, du hör zu, so und so ist, manchmal wache ich schweißgebadet nachts auf und dann kann ich nicht mehr schlafen. Oh, sagte er, das kenne ich. Das war früher bei mir auch so. Da sage ich, was machst du, dass das nicht mehr so ist? Sagte, weißt du, abends, bevor ich ins Bett gehe, dann trinke ich 2, 3, 4, 5 Bier und dann schlafe ich gut. Habe ich sofort getestet. Habe 3, 4, 5 Bier getrunken und ich sage es euch ehrlich, ich habe besser geschlafen. Aber ich wollte noch besser schlafen. Dann bin ich ins Kupferdächli. Kennt ihr das Kupferdächli in Ulms ehemalige? Da habe ich dann 10, 12, 13, 14 Bier getrunken. Und dann auf einmal war ich morgens betrunken, fuhr nach Langenau in die Firma betrunken, war betrunken bei der Arbeit, hab da weiter getrunken, kam besoffen nach Hause, hab da getrunken. Ich war ständig nur noch unter Strom. Mein Chef hat mir gekündigt, mein Vater schmiss mich raus. Was wollte ich als Kind werden nochmal? Ich hab's vergessen. Was wollte ich als Kind werden? Gangster, genau. Danke dir. Jetzt habe ich das angefangen, was ich als Kind mir immer gewünscht habe. Ich will Gangster sein. In Österreich habe ich gelernt, wie man Taschendiebstahl macht. Mache ich heute nicht mehr, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Ich habe gelernt, wie man Alarmanlagen lahmlegt und so weiter. Schlimme Dinge gelernt. Aber ich habe so viel getrunken. Heute war ich mit der Tochter einer guten Freundin von damals, habe ich mich mit ihr unterhalten und er sagt sie, komm, zeig mir doch einmal das Kupferdächle. Da sind wir vorbeigelaufen. Und genau neben Kupferdächle war ein Juweliergeschäft. Und ich wollte abends das Juweliergeschäft ausräumen und ich konnte es nicht, weil ich so besoffen war. Da bin ich halt mit einem Müllcontainer reingefahren. Am nächsten Tag stand groß in der Südwestpresse, das Mülleimer-Phantom hat zugeschlagen. Mein Vater hat niemand erzählt, dass er einen Sohn hat, der Wilhelm heißt. Wisst ihr, wie mein Vater auch heißt? Wilhelm. Er hat es keinem erzählt. Mein Vater hat ab und zu Gottesdienste gehalten. Mein Vater hat Gebetsstunden gehalten. Mein Vater hat manches Mal Männerstunden gehalten. Und auf einmal kam ganz groß in der Zeitung gesucht, wird Wilhelm Bunz. Wegen Bankraub, wegen dem, wegen jenem. Keiner wusste, er hat einen Sohn, der Wilhelm heißt. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Doch spricht er am Sonntag drüber, du sollst nicht stehlen. Und am Montag raubt er die Bank aus. In der Gebetsstunde hat man das hohe Lied der Liebe durchgenommen. Die Liebe ist das Größte. Und in der gleichen Nacht stirbt jemand durch seine Hand. Mein Vater wurde allen Ämtern enthoben. Er hat niemand erzählt, dass er einen Sohn hat, der Wilhelm heißt. Wenn mich mal jemand gesehen hat, mein Vater hat so Gemäldeausstellungen gemacht, wenn mich mal jemand gesehen hat und er fragte, wer ist denn der? Ach, ich Verwandtschaft. Hat keinem gesagt, dass ich sein Sohn bin. Mir wurde der Boden zu heiß. Sigi, ich lasse die Bandstadtgeschichte weg, die gehört das nicht her. Äh, der Boden wurde mir zu heiß und ich bin nach Hamburg. Kennt ihr Hamburg? Da gibt es eine ganz sündige Meile. St. Pauli. Normal geht kein Mensch dorthin, gell? Ich war vor 8 Wochen dort. Ich wurde eingeladen zum Kiezgottesdienst. Eine Bardame hatte sich bekehrt. Und ihre Tochter führt jetzt das Lokal weiter, eine Table Dance Bar. Und die gab mir die Table Dance Bar für 3 Stunden zum Evangelisieren. Und ich sage euch, der Herr hat große Dinge getan. Menschen wurden frei. Es war ein Transvestit, der hat sich bekehrt und sucht jetzt eine Bibelschule. Die Bibel sagt nicht, warte, bis irgendjemand sich in deiner Gemeinde, in deiner Kirche verirrt. Die Bibel sagt, geh an die Hecken und Zäune, da wo sie sind. Ich bin nach Hamburg hoch, weil da war ich doch am sichersten. Aber ach, ich habe so viel getrunken. Und immer wieder, wenn ich so alt betrunken war, da hatte ich so Heimweh nach Heimat. Kennt ihr Heimatfilme? Wer von euch liebt Heimatfilme? Komm, seid mutig. Noch mutiger bitte, ja? Ich liebe auch Heimatfilme. Ich schaue Heimatfilme. Ah, er versteckt sich. Ja. Mein Heimat, ich habe immer vom gleichen Regisseur den Heimatfilm geguckt. Kam jeden Freitag alle 4 Wochen. Ihr kennt alle die Sendung. Aktenzeichen, XY, Ungelöst. Das war meine Heimatsendung. Warum? Weil die Leute kannte ich. Das war meine Familie. Wir wussten alles voneinander. Und eines Abends sitze ich wieder da und habe wieder einige Bekannte gesehen und sie blenden ein Bild ein. Der hat aber nicht so lieb ausgeschaut wie der. Dann blenden sie ein Bild ein und ich in meinem Rausch denke, ich kenne diesen Vogel irgendwoher. Und dann höre ich, warum der gesucht wird. Da denke ich noch im Stillen, Mensch, ist aber auch eine heiße Socke. Woher kenne ich den? Dann sagt der Ganove Eduard Zimmermann auf Deutsch, dann sagt der Eduard Zimmermann, sprecht ihn nicht an. Der ist bewaffnet. Sondern ruft die Polizei und lasst die Polizei ihre Arbeit machen. Eine Bardame hat mich erkannt, gesucht wurde ich, hat Davidsmahi angerufen. Es gab eine kleine Schießerei. Ich wurde im Fuß getroffen und sie brachten mich nach Stammheim. Hat jemand schon mal was von Stammheim gehört? Wer hat schon mal was von Stammheim gehört? Habt ihr auch gehört, Stammheim soll das sicherste Gefängnis von ganz Baden-Württemberg sein? Habt ihr das auch schon gehört? Ist es nicht, ich verspreche es euch. Ist es nicht. Da war ich während meiner Untersuchungshaft. Die Anklageschrift wurde angefertigt. Ich wurde für 148 verschiedene Delikte angeklagt. Es wurden dann 18 Verhandlungstage angesetzt. Sie brachten mich mit einem Spezialtransport nach Ulm. Und da war dann am Gericht, im Landesgericht, war dann die Verhandlung. Ein Zeuge nach dem anderen ist aufgetreten. Ich habe mir gesagt, ich sage nichts, denn wenn ich nichts sage, dann kannst du mir nichts nachweisen. Stimmt das? Ich sage keinen Ton. Und über 100 Zeugen waren da, geht die Tür auf, kommt mein Vater rein. Denke ich, was will denn dieser alte Mann hier? Der kennt mich doch gar nicht. Was will der sagen? Und dann sagt der Richter, Herr Bunz, jetzt haben wir über Ihren Sohn nur die schrecklichsten Dinge gehört. Rollstühle sind reingefahren, weil Ihr Sohn schuldig ist. Aber gibt es irgendetwas im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen würden, das hat er gut gemacht? Mein Vater sagt, nein. Sagt der Richter, das kann nicht sein. Es muss doch eine Sache geben im Leben ihres Sohnes, wo sie sagen, ich bin stolz auf ihn. Mein Vater sagt, nein. Der Richter will meinen Vater schon entlassen, er sagt, mein Vater, wissen Sie, seit dieser Junge lebt, haben wir die Hölle auf Erden. Meine Frau ging eines Tages durch die Hirschstraße, sagt mein Vater, und da bleibt sie mitten auf der Hirschstraße in Ulm stehen, hebt die Hände hoch und ruft laut, oh Gott, ich will nicht mehr nach Hause. Wir haben zu Hause den Teufel im Haus. Und dann sagt meine Stiefmutter, Jahre später, aber im Herzen, war es so, als ob Gott geredet hat. Und du gehst genau an den Platz zurück, wo ich dich hingestellt habe. Mein Vater sagt, wenn meine zweite Frau nur seinen Namen hört, macht sie sich nass. Meine Kinder sind in psychotherapeutische Behandlung, weil sie von einem Trauma ins andere gekommen sind. Ich kann über meinen Sohn nichts Gutes sagen. Der Staatsanwalt beantragte lebenslänglich, weil er 3 Menschen gestorben sind. Aber weil es kein Mord war, bekam ich eine Zeitstrafe. Da wurden alle Strafen mit hineingenommen und ich bekam dann 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Das heißt, wenn die 14 Jahre rum sind, dann trete ich meine Sicherheitsverwahrung an. Das sind nochmal 10, 20, 30 Jahre. Und der Richter hat eine Klausel eingebaut, dass man mich nie wieder entlassen darf. Man muss die Gesellschaft vor mir schützen. Und heute Abend sind so viele da. Ist das nicht schön, was der lebendige Gott macht? Das ist nur Jesus. Das ist nur Jesus. Ich kam nach Bruchsal. Habt ihr von Bruchsal schon gehört? Die längste Straße der Welt. Du brauchst 5 Minuten, um reinzufahren. Und lebenslänglich, bis du da rauskommst. Und ich habe meinen ersten Hofgang. Ich sehe mal schräg, Hofgang. Guck, da läufst du so, so. Immer im Kreis rum. Du darfst nicht so rumlaufen, da kommen die Beamten durcheinander. Du musst immer so rumlaufen. Und auf der Mauer, da sind die Beamten mit ihren Maschinenpistolen, weil bei uns waren auch Terroristen. Und neben mir läuft ein älterer Mann. Und er sagt, du, ich habe deinen Prozess in der Zeitung verfolgt, bla 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 bla. Ich weiß nur nicht, wie viel du bekommen hast. Da sage ich, du, ein Riesenhammer. Stell dir mal vor, 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Sagt er, warst du wenig? Sag, hallo, nicht 14 Tage. 14 Jahre, dann sagt er, das ist doch keine Strafe. Dann sage ich, wie lange hast denn du? Macht er so. 7-mal lebenslänglich, können wir uns das vorstellen? 7-mal lebenslänglich. Lebenslänglich bedeutet, einmal lebenslänglich sind mindestens 15 Jahre und das mal 7. Der kam ins Gefängnis 1956 und starb im Gefängnis 2006. Hat nie wieder die Freiheit gesehen. Eine Stunde Hofgang und dann in seiner Zelle. Für den Mann gibt es doch keine Hoffnung mehr, oder? Ganz ehrlich, was sagst du? Hat der Mann noch Hoffnung irgendwie, dass puh. 1980, ha, das war geil. 1980 kamen 2 Theologiestudenten und die hatten so ein brennendes Herz, ins Gefängnis zu gehen, um zu missionieren. Der eine konnte nicht richtig reden, der spielte Zugposaune. Ich habe noch nie jemanden so falsch spielen gehört. Aber ich sage euch, der hatte Augen, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, die haben gebrannt für Jesus. Der andere schlägt sein Wort Gottes auf, und er liest Johannes Kapitel 10. Kennt ihr das? Vom guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und das Wort Gottes trifft diesen Mann. Und er bekehrt sich, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und war Briefseelsorger bis zu seinem Tod für Gefangene im Gefängnis. Ist das geil? Wenn ich euch jetzt den Namen sage, die Älteren unter uns kennen den Namen vielleicht noch. Ich sage jetzt mal, kennt ihr noch Heinrich Pomerenke? Wer kennt ihr noch den Namen? Der hat sich bekehrt, stellt es mal vor. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Du, und der hat so eine gute Seelsorge gemacht von 1980ern. Die Leute haben ihm alles anvertraut. Er hat mit den Leuten gebetet und so weiter. Das macht Jesus aus Kaputten. Glaubt ihr mir, für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und jetzt sind wir mit der Einleitung fertig. Und jetzt kommt das Hauptthema. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? In jedem Gefängnis gibt es sogenannte Arrestzellen. Sind unten im Keller für Menschen, die nicht gut tun. Und ich war viel in der Arrestzelle. Wenn ich eine Schlägerei hatte und ich wurde erwischt, kam ich 14 Tage in die Arrestzelle. Oder das Essen hat nicht geschmeckt, dann habe ich seinem Beamten hinterhergeworfen, kam ich 3 Wochen in die Arrestzelle. Und so war ich ständig nur in der Arrestzelle. In der Arrestzelle kriegst du kein Buch zu lesen, da kriegst du keine Zeitschrift, keine Zeitung, kein Roman, nichts. Außer die Bibel. Ich war ein starker Raucher. Ich glaubte nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann möchte ich mal Gott zeigen, wer ich bin. Und dann bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag ich, Herr Pfarrer, ich hätte gern eine Bibel. Hat der sich gefreut? Du Wilhelm will eine Bibel? Boah. Vielleicht besteht doch Hoffnung. Und dann wollte er mir so eine kleine Bibel andrehen. Kennt ihr die vom Gideon-Bund? Sag ich, nee, will ich nicht. Ich will die dicke Bibel haben. Er gab sie mir. Ich habe dann in der Bibel drin Tabak geschmuggelt, Streichhölzer geschmuggelt. Und dann bin ich in die Arrestzelle gegangen, weißt du? Kaum war die Türe zu, hatte ich mein erstes Gespräch mit dem lebendigen Gott, an den ich nicht glaubte. Mein Vater sagt, dass die Bibel dein Wort ist. Wenn das tatsächlich so wäre, dann zeige ich dir mal, wer ich bin. Dann habe ich die erste Seite rausgerissen. Ihr kennt alle die erste Seite? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Beide Seiten gelesen, ich mache es nicht kaputt. Beide Seiten gelesen, und als ich fertig war, habe ich dann 4 Teile gemacht und habe mir die ersten 4 Zigaretten gedreht. Und im Lauf von 6 Jahren habe ich das komplett Alte Testament durchgeraucht. Ich stelle immer wieder eine Prognose auf und ich glaube, vielleicht können wir es nachvollziehen. Ich bin einer der wenigen Gotteskinder in Deutschland, die Jahre vor ihrer Bekehrung schon das komplett Alte Testament intus hatte. Und interessant ist das, was ich damals gelesen habe. Schickt mir der Herr die Erinnerung dran, dass ich sofort im Kopf die richtigen Vergleichsstellen habe. Und ich kam dann irgendwann auch mal zum Rauchen ins Neue Testament. Hat genauso geschmeckt wie das Alte, gell? Und ich komme noch zum Rauchen bis Matthäus Kapitel 5. Kennt ihr die Bergpredigt? Selig sind die geistlich arm sind. Selig sind die friedfertig. Selig sind die, die da Leid tragen. Selig sind die Barmherzigen. Und dann kommt ein paar Verse weiter. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und das allererste Mal habe ich mir keine Zigarette gedreht. Ich habe darüber einfach nur nachgedacht. Für was braucht man Salz? Du kennst dich aus, du kochst. Gut. Das heißt, wenn du eine Suppe kochst und das Geschmäckle fehlt, dann Salz und Muskatnuss vielleicht noch ein bisschen, okay? Wenn man Nudelwasser kocht, was kommt da rein? Salz, dass es Geschmäckle gibt. Die Männer wissen das, früher war es so, wenn es draußen sehr glatt war, was hat man gestreut? Dass der andere nicht hinfällt. Für alle Uraltleute wie ich, als noch keine Kühlschränke gab, was haben wir gemacht mit dem Fleisch? Eigsalze, gepökelt. Das weißt du noch, gell? Wenn ich aber mein Leben anschaute, dann war ich kein Salz, dann war ich bitteres Gift. Die gleichen Gedanken habe ich mir gemacht über Licht. Und mein Leben war kein Licht, sondern mein Leben, ich war eine taube Funzel. Und ich sage dir, das Licht geht mir noch bis zum heutigen Tag. Ich komme ja in viele Veranstaltungen wie hier. Und immer wieder höre ich mehr von den Älteren wie von den Jüngeren: Wilhelm, es ist so finster in der Welt. Auch schon mal gehört? Ja? Es ist so finster in der Welt. Es wird immer dunkler. Ach, ist das finster. Was sagt Jesus? Ihr seid das Licht der Welt. Wie kann ich sagen, als Gotteskind, die Welt wird immer dunkler? Ich komme gleich, warte, ich komme runter, ich mache was mit euch. Moment, ich komme. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir was miteinander. Ha. So, jetzt machen wir was miteinander. Pass mal auf. Die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir Licht sein wollen, müssen wir uns vorher von Jesus entzünden lassen. Stimmt es? Jetzt machen wir was. Jetzt fange ich bei dir an. Jetzt lässt du dich von Jesus Christus entzünden. Dann bist du auf jeden Fall schon mal ein bisschen am Leuchter, gell? Jetzt lässt du dich von Jesus Christus entzünden. Ihr zwei leuchtet schon wieder ein bisschen mehr. Und jetzt lässt du dich auch von Jesus Christus entzünden. Das heißt, mit Psychologen kenne ich mich aus, gell? Die Psychologen sagen, die Augen sind die Spiegel der Seele. Habt ihr schon mal sowas gehört? Die Fenster der Seele. Und jetzt sage ich dir was. Wenn Jesus Christus in dir wohnt und wenn du leuchten willst, dann lass doch Jesus mal aus dem Fenster gucken. Und dann kann man nicht mehr sagen, es ist dunkel in der Welt. Es ist deswegen dunkel in der Welt, weil wir Gottes Kinder versäumt haben zu leuchten. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich weiß noch, in der Sonntagsschule, in der Zionskirche. Ich war zwar nie in der Sonntagsschule, weil mich die Mäntel der Geschwister mehr interessiert haben, wie der Kindergottesdienst. Aber da haben die ein Lied gesungen. Kennt ihr das noch? Jesus heißt uns leuchten mit, wie ein kleines Lämpchen brennend, klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jeder an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Das ist ein geiles Lied, oder? Ich komme wieder. Ja, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben. Und ich möchte für Jesus Christus ein Fackelträger sein. Wer will auch Fackelträger sein? Ab heute Abend gehen wir als Fackelträger raus in die Welt und leuchten für Jesus. Die Menschen wollen nicht, was wir ihnen sagen. Der Paulus sagt, ihr seid der lebendige Brief Gottes. Die Menschen wollen was in mir sehen. Wilhelm, glaubst du eigentlich, was du glaubst? Ah, ich habe so meine Zweifel. Hab doch mal Zweifel an deinen Zweifeln und folg Jesus nach. Ach, ich bin im Element, ich weiß. Dann begann ich mit Gott zu reden. Ich glaube sowieso nicht an Gott. Gott, ich glaube nicht an dich. Aber ich habe ja mit niemand, ich kann ja mit niemand schwätzen. Da rede ich mit der Wand. Dann nenne ich die Wand halt Gott. Schon stehen jetzt alle, ich habe eine Waffe. Mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Denn du hast zugelassen, dass meine Mutter das mit mir gemacht hat. Du hast zugelassen, dass so und so viele Menschen durch mich körperliche Schaden haben, ihr Leben lang. Ich glaube nicht an dich. Du kannst kein Gott der Liebe sein. Mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. Glaubst du, dass Gott einen Plan hat mit jedem Menschen? Ich habe es nicht geglaubt. War dein Plan, dass ich hier in Bruchsal sterbe? Vom ersten Geld, wo ich in Bruchsal verdient habe, musste ich mir meinen Sarg kaufen. Im Fall ich sterbe, dass auch eine Kiste da ist, wo man mich beerdigen kann. Und soll ich was sagen, die Kiste steht heute noch im Bruchsal und die kann verrotten. Aber wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich verändern. Aber ich lasse mich nicht verändern. Wenn es wirklich stimmt, dass du einen Plan hast mit jedem Menschen, dann musst du mich besiegen. Aber ich lasse mich nicht besiegen. Das war die letzte Info, die ich an Gott geschickt habe, an den ich nicht glaube. Wochen später kommt mein Zellennachbar zu mir, der Dieter. Und er kommt und sagt, sag mal, Willi, was ist los mit dir? Sag du, alles Paletti, alles gut. Nee. Bist du krank? Sag ich, nee, Dieter, alles gut. Weißt du, du hast schon tagelang keine Schlägerei mehr gehabt. Stimmt mit dir was nicht? Schon einige Wochen schmeißt du keinem einzigen Beamten mehr das Essen hinterher. Kann ich dir helfen? Und dann fiel mir ein, der Dialog mit dem lebendigen Gott in meiner Arrestzelle. Ich sagte, jeder, komm rein in meine Zelle. Ich habe die Türe zugeknallt, sei setzen. Und dann habe ich ihm erzählt, stell dir mal vor, Dieter, als ich in der Arrestzelle war, da habe ich mit Gott geredet. Sagte, Willi, du bist wirklich krank. Aber ich habe mich nicht unterbrechen lassen und sagte, Dieter, und das und das und das habe ich zu Gott gesagt. Er muss mich verändern. Er muss mich besiegen. Und mein erstes Zeugnis war, bitte vergebt mir jetzt schon. Mein erstes Zeugnis war, Dieter, ich glaube. Dieter, ich glaube, dass Gott größer ist als ich. Eigentlich ein schönes Zeugnis, gell? Und wenn du einem Gefangenen da draußen was erzählst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ich wusste ja nicht, wie man sich als Gotteskind benimmt. Das weiß ich heute oftmals nicht einmal. Meine Frau ist ja öfters dabei und ich frage sie dann danach, wie es war und sagt sie, ach du, das war schon gut, weißt du? Aber manche Dinge kann man doch auch lieblich ausdrücken. Und sie hat recht. Der Anschlussleiter bekommt mit dem Wilhelm passiert was. Und der hat mir nicht getraut. Der sagt, damals hat die Flucht nicht geklappt aus Bruchsal. Ich erzähle euch kurz von dem Fluchtversuch. Wir waren 3 Leute. Wir haben Decken geschabt mit Rasierklingen. Haben die Decken grün eingefärbt. Wir haben in der Schneiderei Uniformen genäht. Wir haben Schlüssel nachgemacht in der Schlosserei. Wir wollten an einem besonderen Tag fliehen. Es war ein Donnerstag, weiß ich noch, weil donnerstags dauert die Wachablösung auf der Mauer, nämlich 20 Minuten. Da werden die Waffen geprüft, da wird die Munition geprüft. Und da wollten wir gehen. War alles bis ins Kleinste ausgetüftelt. Ich bin ein guter Planer. Aber ich habe eins vergessen. Genau neben Gefängnis ist das Kreiskrankenhaus von Bruchsal. Und immer, wenn die Visite vorbei ist, meistens sind es die älteren Damen, dann stehen die auf dem Balkon mit einem Fernglas und gucken. Und schauen, was passiert da im Gefängnis? Und auch an diesem Abend, was war so 16:30 herum, steht eine Oma und guckt. Sieht gerade, wie wir eine andere Decke über Stacheldraht schmeißen. Der erste geht schon hoch, dann ruft die in der Anstalt an. Entschuldigen Sie bitte, habt ihr gerade wieder eine Übung? Da gingen gerade 3 Beamte die Mauer hoch. Und jetzt hat der Anstaltsleiter sich gedacht, jetzt macht er einen auf Ersatzmose und versucht auf der christlichen Basis zu fliehen. Ich bin wieder zum Pfarrer gegangen. Sag ich, Herr Pfarrer, ich brauche eine neue Bibel. Jetzt sagt er zu mir, aber ich habe doch dir mal eine ganzige Bibel gegeben. Oh, wissen Sie, Herr Pfarrer, die ist etwas dünn geworden. Er gab mir eine neue Bibel und ich las dann die Bibel. Interessanterweise, mich hat niemand in Bruchsal besucht. Niemand. Als bekannt wurde, wie das bekannt wurde, weiß ich nicht. Der Wilhelm hat sich bekehrt, kamen sie wie aus den Löchern gekrochen. Es kamen die Katholen, es kamen die Evangelen, es kamen die Methodisten, es kamen die Baptisten und die Adventisten und noch viel mehr Isten, ganz viele Isten. Und jeder freute sich so, dass sich der Wilhelm bekehrt hat. Und der eine sagte, Mensch, Wilhelm, das ist so schön, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Aber du musst unbedingt das Buch lesen von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Und der andere war etwas älter, sagte, du, da gibt es ein ganz tolles Buch von Dr. Gerhard Bergmann. Und der eine sagte, du musst das Buch lesen, Friede mit Gott, von Dr. Billy Graham. Und Dr. Oetker und Dr. Backpulver und wie diese ganzen Doktoren heißen. Und kein einziger sagte mir, Wilhelm, lies die Bibel. Und dann ging ich ins Gebet. Ich sagte, die bieten ja alle Bücher an. Aber wieso sagen die nicht, ich soll die Bibel lesen? Mensch, wenn du der Autor bist dieser Bibel, dann müsstest doch du als Autor in der Lage sein, mir dein Wort zu erklären. Und ich sage euch, ihr Lieben, seit 37 Jahren zeigt mir der Herr, was in seinem Worte steht. Die Bücher sind 100%ig gut. Ich habe das zwar immer noch nicht gelesen, aber die sind sicherlich gut. Aber wenn du was über den lebendigen Gott wissen willst, dann geh in die Bibel. Es gibt noch ein Lied, das kennt ihr sicherlich auch. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Haben wir hier Jugoslawen unter uns? Niemand? Oh, schade, ich kann nämlich Jugoslawisch. Cita Biblio monis vagedanda drastice. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Komm, wir singen jetzt. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ah, schönes Lied, gell? Ja! Und seither lese ich die Bibel. Dann komme ich in den ersten Johannesbrief. Kennt ihr den ersten Johannesbrief? Ein wunderschöner Brief. Und ich lese in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, kennt ihr das? Ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oh, habe ich gleich gemacht. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Amen. Erledigt. Ja, für mich war es erledigt. Ach, immer wieder ging mir der Vers durchs Herz. Ja, Wilhelm, was hast du gemacht? Ach, das meinst du? Und dann habe ich alles das dem Herrn erzählt, was mir so bewusst war. Das habe ich gemacht und das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Habe, glaube ich, 2-3 Stunden gebraucht, bis ich durch war. Amen, jetzt ist es erledigt. Ja, geil, erledigt, bin frei. Ja, Wilhelm, was ist mit diesen Straftaten, die man dir nicht nachweisen konnte? Ich bekam einen Brief von der Strafvollstreckungskammer in der Woche, dass man mich bedingt entlassen könnte. Am 15.02.85. Ich stand noch ein halbes Jahr vor meiner Entlassung. In über 100 Fällen konnten sie mich nicht verurteilen, weil sie nichts nachweisen konnten. Was habe ich gesagt? Ich halte mein Maul, da können sie nichts nachweisen. Und ich war schuldig. Sag ich, nee, das kannst du mir nicht erwarten. Stopp. Ich stehe ein halbes Jahr vor der Entlassung. Wenn ich jetzt diese 100 Delikte bekenne, schätze, das kostet mich nochmal 20 Jahre Knast. Würdest du das machen, ganz ehrlich? Menschlich gesehen? Du hättest den größten Vogel aller Zeiten. Sag, ja, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich habe es dir bekannt und es reicht jetzt. Immer wieder hat mich das Wort gepackt. Jetzt komme ich wieder zu unserer Hausfrau. Wer von euch weiß, wie man Hefeteig macht? Was macht man mit dem Hefeteig? Ich sag dir, wenn der lebendige Gott dich durchknetet, da willst du dein Hefeteig sein. Weil der knetet richtig. Und irgendwann konnte ich nicht anders und ich schrieb an den Staatsanwalt einen Brief. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, Sie können sich sicherlich an mich erinnern. Er konnte. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Die Bibel sagt, wir sollen Sünden bekennen. Und ich muss Ihnen sagen, die ganzen Dinge, die man mir nicht nachweisen konnte, das und das und das und das und das. Ich bin schuldig, schuldig, schuldig. Hochachtungsvoll, Wilhelm Bunz. Und der Brief, weißt du, der fällt in den Briefkasten. Und ich denke, bist du noch zu retten? Du stehst ein halbes Jahr vor der Entlassung. Ich bin in meine Zelle zurück. Kennt ihr noch die Kleiderbügel aus Draht? Habe ich mir einen Haken gemacht und habe dann in den Briefkasten gestochert. Ich habe den Brief nicht mehr rausgekriegt. Der Brief war weg. Da bin ich zum Pfarrer gegangen. Der Pfarrer war mein Ansprechpartner. Er sagte, und? Wilhelm, was liest du gerade? Sei erst Johannesbrief. Au, oh, das ist ein guter Brief, hat er gesagt. Ja, wo bist du denn gerade? Ja, in Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Sagt er, da hast du recht, mein Sohn. Wir dürfen dem Herrn unsere Sünden bekennen. Und dann sage ich, ja, ich habe einen Staatsanwalt geschrieben. Sagt er, bist du noch ganz dicht? Dann sage ich, aber da steht's doch, in der Bibel steht's doch. Oh, sagt der Wilhelm, du kannst doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. Das war ein guter Seelsorger, gell? Ich war getröstet, aber das kannst du dir vorstellen. Jetzt habe ich mir gedacht, na gut, wenn ein weißer Brief kommt, dünn, bin ich nochmal so vorbeigeschrammt. Kommt ein dicker Brief. Grau, grün, blau. Dann weiß ich, das war's. Einige Wochen später komme ich in meine Zelle rein und da liegt ein Brief da. Ich wünschte mir so einen weißen Brief. Wer von euch glaubt, ich habe einen weißen Brief gekriegt? Euer Glaube wird nicht belohnt. Grau, blau, grün, so dick. Ich hole den Brief raus und da lese ich drüber Anklageschrift. Und jetzt für jedes Delikt, wo angeklagt ist, bekommst du immer die Mindeststrafe aufgeschrieben. Für den Bankraub 8 Jahre, für das 5 Jahre, für das ein paar Monate, für das so und so. Ich habe einfach mal die Zahlen untereinander geschrieben und habe dann die Zahlen zusammengezählt und ich kam auf 123 Jahre. Also machen wir einen Strafzusammenzug, dann sind es 20 Jahre. Ich bin zum Pfarrer wieder gegangen. Ich habe Pfarrer, es kam eine Anklageschrift. Sagt, stopp, sagt er, ich habe dich gewarnt. Du darfst die Bibel niemals wörtlich nehmen. Und ich gehe zurück in meine Zelle und will den Brief zurückstecken in den Umschlag. Seht euch noch ein weißes Blatt drin. So. Hoppala. Entschuldigung. Okay. So ein Blatt, weißes Blatt drin, beschrieben. Ich hole das Blatt raus. Und ich lese, lieber Bruder Bunz, wenn mich im Gefängnis einer Bruder genannt hätte, dann hätte es geraucht. Ich kann mich noch gut an Sie erinnern. Wir hatten selten so einen Angeklagten wie Sie. Und ich freue mich so, dass Sie Ihr Leben Jesus gegeben haben. Und alle diese Delikte, die Sie jetzt bekannt haben, stehen nicht im Verhältnis zu dem, warum Sie jetzt im Bruchsal waren. Und wir stellen alles ein nach Paragraf 154 StPO. Und für Ihre Entlassung am 15.02. wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen. Und jetzt meine Frage an euch. Können wir die Bibel wörtlich nehmen? Ja! Und ich sag euch, und da habe ich Lust bekommen, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Nach meiner Entlassung bin ich nach Österreich gegangen. Ich wollte die Familie besuchen, deren Polizist durch mich ums Leben kam. Ich habe mich angemeldet, wollte sie wissen, habe ich gesagt, sind die Kinder auch da? Nee, die kommen heute Abend. Ich sage, kommen wir heute Abend auch nochmal. Bin ich gekommen, haben die mich zum Essen eingeladen. Und da soll ich mein Leben in Ordnung bringen. Und wir haben gegessen und dann sagt sie, warum sind Sie jetzt hier? Und dann sage ich, Sie sind doch die Familie, wo der Vater Polizist war und der durch einen Autounfall ums Leben kam. Oh, sagt sie, das war für uns furchtbar. Ich habe gerade mein 5. Kind geboren. Mein Mann war gerade im Einsatz. Und dann kommt die Nachricht, der Vater kommt nie wieder heim. Mein Mann wird nie wieder da sein. Und ich dachte, ich muss dran zerbrechen. Aber dann hatte ich einen Trost. Mein Mann, wir alle, wir sind Kinder Gottes. Und wir wissen, wir werden ihn eines Tages in der Ewigkeit wiedersehen. Und wir beten seither für diesen jungen Mann oder diesen Jungen, der damals am Steuer saß, dass der lebendige Gott seine Seele rettet. Ich habe bis zu dem Tag nie geweint. Und da war es so, als hätte der lebendige Gott mit einem Vorschlaghammer gegen das Herz gedonnert. Und ich habe geweint, geweint, geweint. Ich habe nicht gewusst, dass so viel Wasser in einem Menschen sein kann. Und da sagte ich, ich bin dieser junge Mann. Und die Frau war etwas korpulent und kam um den Tisch rum nasse Augen und drückte mich an ihren wogenden Busen. Und da sagt sie, wissen Sie, Sie sind die größte Gebetserhörung, die wir jemals im Glaubensleben erlebt haben. Ist der Herr treu? Kein Gebet geht verloren. Mein Vater sagte mir mal, weißt du, Junge, ich habe für dich 28 Jahre lang gebetet. Und mit jedem Gebet wurdest du schlimmer. Und irgendwann konnten wir nicht mehr. Und dann sagte ich, Herr, mach mit ihm, was du willst. Und ich habe mich zurückgezogen. Und im gleichen Jahr habe ich mich bekehrt. Bet mehr für deine Kinder. Und pfusch nicht so viel drin rum. Nee, oftmals, du lachst jetzt, aber oftmals ist so, dass wir mit unserem Guten, und wir meinen es gut, und dort immer rumdoktern und da rumdoktern. Und der Herr sagt, ja, was soll ich jetzt noch machen? Du machst ja selber. Übergib deine Kinder dem Herrn und sag, Herr, leite mich. Guck her, ich hab zwei Söhne. Auch mein Simon kam mal in die Schule. Ohne Schere. Aber meine Kinder wissen von Anfang an, was mit dem Papa war. Und die Lehrerin, die hat mit den Kindern, weißt du, Gitarre gesungen. Und irgendwann, irgendwie hat es meinem Sohn nicht so gefallen. Und der ist genauso ein ruhiger Typ wie ich. Und er sagt auf einmal, mein Papa singt besser wie sie, Und Gitarre spielt nur noch fünfmal besser wie sie, Die Lehrerin sagt, Simon, sei endlich still. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gerade gemacht? Sie haben mich, den Simon, angeschrien. Das eine sage ich Ihnen. Wenn ich jetzt nach Hause komme, dann erzähle ich es meinem Vater. Und ich verspreche Ihnen, mein Vater kommt. Und das ist bloß Wissen. Mein Vater war ein gefährlicher Gangster. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Bitte liebe deine Kinder. Liebt eure Enkel. Wisst ihr, es gibt, ich werde so viele Sachen gefragt. Wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu? Es ist nicht wichtig, wie der Wilhelm dazu steht. Es ist wichtig, wie der lebendige Gott zu deinem Leben steht. Du musst vor dem Herrn musst du Rechenschaft abgeben, nicht vor Menschen. Mit dem Herrn dürfen wir leben. Und Erkenntnis ist Stückwerk. Ich erkenne das, du erkennst vielleicht was ganz anderes. Und wenn wir die zwei Sachen zusammenfügen, gibt es einen guten Kuchen. Ich wurde entlassen. Ich musste lernen zu sprechen, wie man als normaler Bürger spricht. Ich übe heute noch. Zum Beispiel im Gefängnis hatten wir eine andere Sprache. Kennt ihr Glas Kaffee? Nescafé, kennt ihr das? Passen 112 Tassen rein, ich weiß es. Ich habe es gezählt. Das ist kein Kaffee bei uns. Das ist eine Bombe im Gefängnis. Kennt ihr Päckchen Tabak? Schon mal sowas gesehen? Das ist bei uns kein Tabak, das ist ein Koffer. Und ich war entlassen. Komm in Tante Emma-Laden. Du weißt, da gab es vom Apfel bis zur Zimtstange alles. Ich komme dran, frage sie, was hätten Sie denn gern? Ja, sag ich, hätte gern von denen Pfirsiche, von denen Bananen und von dahinter hätte ich gern drei Bomben und dann vier Koffer. Hat die Frau gedacht, ich komme vom anderen Planeten. Als ich entlassen wurde, gab es Dinge, die habe ich früher noch nie im Leben gesehen. Habt ihr schon mal was gehört von einer Piepshow? Piepshow. Nachtmilieu, Piepshow. Macht man ganz verkehrte Dinge auf dieser Piepshow. Heute sage ich, Mensch, würde es das heute noch geben, dann würde ich eine Piepshow eröffnen. Ich würde mir ein Schaufenster mieten. Würde das Schaufenster mit schwarzer Folie bekleben. In der Mitte würde ich einen Kreis reinmachen. zum Reingucken. Und mit Leuchtreklame würde ich schreiben, kommen Sie und sehen Sie die nackte Wahrheit. Und dann kommen die Männer und gucken. Und dann lesen sie, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ist das die nackte Wahrheit? Ach, ihr Lieben, heute bin ich verheiratet. Ich habe lange Zeit gearbeitet in einem Blindenheim. Als ich mich dort beworben habe, hat mein Chef noch gesagt, wo er mich so gesehen hat, solche Menschen wie Sie stellen wir nicht ein. Schlechte Erfahrung mit Kriminellen und so weiter. Ich sage zu ihm noch, na, wenn ich mich so anschaue, ich würde mir auch nicht einstellen. Aber vielleicht bin ich auch anders. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Jammern Sie weiter oder Sie sind mutig. Entweder Sie sind ein Schlappi oder Sie sind mutig. Und habe ich ihn stehen lassen. Kurz nachher später ruft er mich an und sagt, also mich hat noch keiner Schlappi genannt. Und ich gebe Ihnen eine Chance. Mit 6 Stunden in der Woche fangen wir an. Und ich beobachte sie. Nach 3 Monaten bot er mir einen 100%-Vertrag an. Ist es nicht wunderbar? Hä? Aber eins hat er noch gebraucht. Eins. Ein polizeiliches Führungszeugnis. Ja, was? Meine Frau hat sich in einem anderen Heim beworben. Sie brauchte auch eines. Haben wir es zusammen beantragt, am gleichen Tag. Erst war es nach 4 Tagen da. Ich warte 1 Woche, 2 Wochen. Ich sage noch zu meiner Frau, Anita, ich glaube, die müssen bei mir schon mehr schreiben. Nach 4 Wochen sagte ich meiner Frau, du, das kann auch sein, die schreiben ein Buch. Nach 6 Wochen kam ein großer Umschlag. Ja, und da war es drin. Und ich mache den Umschlag auf. Es war drin ein Blatt. Und wisst ihr, was drauf stand? Keine Eintragung. Hä? Ist das geil? Keine Eintragung. Und ich bin ja ein bisschen im Kopf nicht ganz dicht, habe mir gleich vorgestellt, Gott ist ein moderner Gott. Ich glaube, Gott hat im Himmel einen Laptop. Und als die in Berlin meinen Namen aufgerufen haben, hat er die Löschtaste gedrückt. Ha. Nein, wenn du 30 Jahre lang straffrei lebst, dann werden deine Vorstrafen gelöscht. Fertig aus. Ihr Lieben, was der Herr in meinem Leben getan hat, ist ein Wunder. Ich habe euch nur jetzt am Rande mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt heute Abend eines gemerkt. An Jesus kommst du nicht vorbei. Bisher hast du dich vielleicht durchgeschlängelt. Heute Abend bist du gefordert und ich fordere dich heraus. Wenn du wissen willst, ob Jesus lebt, wenn du wissen willst, ob wirklich Gott ein lebendiger Gott ist, dann mach es ihm verborgen und sag, Herr, ich habe so viel gehört über dich. Ich weiß nicht, ob es dich gibt. Wenn es dich gibt, dann bestätige dich in meinem Leben. Und ich kann dir eines versprechen. Und damit schließe ich dann ab. Wenn du das aufrichtig fragst, wird sich der lebendige Gott, wird sich der Herr in deinem Leben bestätigen. Der Herr segne euch. Amen. Amen. Okay.